rückweisen lassen. Entsprechend haben sich Bundesinnenminister Dobrindt und Kanzleramtschef Frey geäußert. Die Rechtsgrundlage für pauschale Zurückweisungen sei gegeben und das gestrige Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts nur ein Einzelfallbeschluss. Das Gericht hatte die Zurückweisung von drei Somaliern bei Grenzkontrollen für rechtswidrig erklärt. Die deutschen Behörden müssten erst feststellen, welches EU-Land für deren Asylgesuch zuständig ist. Grüne und Linke sprechen von einer peinlichen Niederlage für die Union. Die Gewerkschaft der Polizei sieht ihre Skepsis in Bezug auf die Zurückweisungspraxis bestätigt. Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk die Vertrauensfrage stellen. Tusk sagte am Abend, damit seine Dreierkoalition ihre Arbeit fortsetzen könne, müsse sie geschlossen sein. Dafür sei die Vertrauensabstimmung ein erster Test. Tusk betonte zugleich, die Regierung wolle mit dem neuen Präsidenten zusammenarbeiten, wo dies nötig und möglich sei. In Polen hat der Präsident Einfluss auf die Außenpolitik und kann Gesetze mit seinem Veto stoppen. Das hat der bisherige Amtsinhaber Duda getan und damit Reformpläne von Tusks Mitte-Links-Koalition blockiert. Beobachter erwarten, dass Nawrocki ebenso verfährt. Er steht ebenso wie Duda der rechtsnationalistischen Peace nahe. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüler hat die Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner in den Universitätsstandort Potsdam gelobt. Unter anderem soll in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg ein neuer Campus für bis zu 6.000 Studierende entstehen. Das haben die Landesregierung und Plattner gestern mitgeteilt. Schüler sagte rbb24 Brandenburg aktuell, digitale Souveränität sei nicht mehr nur ein Wort für politische Sonntagsreden, sondern entscheide darüber, wie Zukunftsfragen angegangen werden.
Gesundheitsversorgung, Klimawandel, Cybersecurity, künstliche Intelligenz. Wir brauchen Menschen, die in diesen Bereichen ausgebildet werden. Wir brauchen Spitzenforschung, die faktenbasiert ist. Und dass Hasso Plattner dort sein Institut erweitern wird, er hat davon gesprochen, 2000 Studierende perspektivisch und mehr Professuren, ist natürlich großartig.
Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüler, SPD. In Berlin wird heute ein Bericht dazu vorgestellt, wie verbreitet Kriminalität im Internet ist. Das Lagebild Cybercrime enthält Zahlen für das vergangene Jahr. Den Bericht präsentieren werden Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamts Münch. Zuletzt zeigten sich die Sicherheitsbehörden vor allem wegen Angriffen von Hackergruppen etwa aus Russland besorgt. Zur Cyberkriminalität gehören aber unter anderem auch Angriffe auf Wirtschaftsunternehmen. Die neu gewählte Präsidentin der UNO-Vollversammlung, Baerbock, will sich für Reformen bei den Vereinten Nationen einsetzen. Dafür wolle sie mit allen 193 Mitgliedsländern zusammenarbeiten, kündigte die Grünen-Politiker in New York an. Die frühere Bundesaußenministerin bekam bei der Abstimmung fast 90%. Sie war die einzige Kandidatin. Im September tritt sie ihr Amt an. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Eine weitere Aufgabe ihrer einjährigen Amtszeit wird die Suche nach einer Nachfolge für UN-Generalsekretär Antonio Guterres sein. Dessen Amtszeit läuft Ende 2026 aus. Guterres gratulierte Baerbock und nannte es historisch, dass erst zum 5. Mal in 80 Jahren eine Frau Präsidentin der Vollversammlung wird. Ihr Amtsantritt falle in eine schwierige und unsichere Zeit für die multilaterale Weltordnung. Baerbocks Motto, better together, besser zusammen, sei deshalb ermutigend.
Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe kommt es heute in Cottbus zu zahlreichen Einschränkungen. Am Morgen wird der Hauptbahnhof gesperrt. Reisende müssen im Regionalverkehr mit Ausfällen rechnen. Betroffen ist teilweise auch der Bus- und Tramverkehr. Etwa 1.800 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule liegen im Sperrkreis. Nach Angaben der Stadt stehen mehrere Notunterkünfte zur Verfügung. Außerdem richtet die Feuerwehr Notzelte ein. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war vergangene Woche auf dem Gelände des neuen Bahnwerks gefunden worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken. Am Nachmittag maximal 23 bis 26 Grad werden erreicht. Aktuell in Berlin Adlershof und Kreuzberg 14 Grad. 8 Grad sind es in Perleberg. Und Klettwitz meldet 13 Grad. Morgen erst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, 25 bis 29 Grad. Örtlich sind auch Unwetter möglich morgen. Die Zeit 6.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Anja Herzog. Gracias, Eli. Paperboy Reed aus Boston, Massachusetts mit Younger. Damit einen schönen guten Morgen für Sie. Young Girl heißt dieser Song von Eli Paperboy Reed. 8:08 ist es Dienstagmorgen. Und ich freue mich sehr, heute habe ich in der Sendung gleich zwei Frauen zu Gast, die jetzt den Ton angeben in Berlins Kulturlandschaft. Zum einen ist das die neue Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson, auf die sich viele in der Kulturszene ja schon so richtig freuen. Zum Beispiel Elisabeth Sobotka, die Intendantin der Staatsoper unter den Linden.
Dass eine Frau Kultursenatorin wird, die wirklich etwas von dem, was wir tun, versteht und die uns sicher mit Rat und Tat und Begeisterung durch diese schwierige Zeit bringen kann.
Gestern hat im Berliner Abgeordnetenhaus der erste Kulturausschuss mit Sarah Wedel-Wilson im neuen Amt getagt. Sie hat dort ihre Pläne für Berlins Kultur vorgestellt und wird das hier bei uns auf Radio 3 noch einmal tun. Und das um 7:15 heute Morgen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, denn Sarah Wedel-Wilson kommuniziert ja schon jetzt in alle Richtungen in den Kulturdialogen mit Berlins Kulturszene. Aber sie scheut auch keine klaren Worte, wenn es darum geht, den Kultursparkurs des Doppelhaushalts noch zu verschärfen.
Das schaffen wir nicht. Wir können diese hohe Summe nicht aus der Kultur in Berlin herausnehmen. Und das ist die Herkulesaufgabe, vor der ich stehe, eben gemeinsam an der Seite von allen Kulturschaffenden in Berlin, zu überlegen, wie gehen wir damit um?
Ja, eine Herkulesaufgabe hat sie vor sich. Wie stellt sich Sarah Wedel-Wilson Kulturpolitik unter diesem Spardiktat vor? Darüber spreche ich mit ihr heute Morgen 7:15. Und zwei Stunden später, 9:15, freue ich mich auf niemand Geringeres als Marion Ackermann. Seit vorgestern ist sie Präsidentin von Berlins Kultur-Supertanker der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie tritt in die Fußstapfen von Hermann Parzinger, der das Amt als Präsident der SPK so beschreibt.
Es ist ja ein Amt, wo Sie ständig unter Druck stehen, unter Strom stehen, von frühmorgens bis spätabends, auch am Wochenende, an Feiertagen. Irgendwie, das ist einerseits natürlich belastend, andererseits ist es einfach auch das Interesse an der Einrichtung. Das ist wie eine Droge, ja.
Und um kurz nach neun heute Morgen habe ich dann Gelegenheit, ausführlich mit Marion Ackermann zu sprechen, der neuen Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Da werde ich sie dann mal fragen, wie berauscht sie schon ist von ihrer neuen Arbeit. Immerhin haben Marion Ackermann und Hermann Partzinger ja 3 Monate lang zusammengearbeitet, um den Übergang so smooth wie möglich zu gestalten. Also Berlins neue Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson heute Morgen kurz nach 7 hier bei uns und Marion Ackermann dann um kurz nach 9, beide hier auf Radio 3. Das hier ist Roy Hargrove, der spielt Flügelhorn, das ist wie eine Trompete. Und Russell Malone kommt dazu mit der Gitarre. tiefenentspannt. With You, I'm Born Again heißt dieser Titel hier mit Roy Hargrove, Russell Malone und dem Jimmy Cobb Quartet auf Radio 3 um 17:45. Das hier ist Kota Nouta, eine experimentelle Künstlerin, Produzentin, Singer-Songwriterin, Wahlberlinerin auch. In der Musik ist sie quasi Quereinsteigerin. Sie hatte einen stressigen Job und dann einen Burnout und aus dem hat sie sich mit Brotbacken und Musik herausgekämpft. Also ob sie heute noch Brot backt, weiß ich nicht, aber bei der Musik ist sie zum Glück geblieben. 2023 hat sie dann den Female Producer Prize von Sony Music Entertainment Germany und Music Woman gewonnen. Und in dieser Zeit ist auch diese Single hier entstanden, Autumn Leaves, Herbstblätter.
The sound of Rosemary, all the love from him to me, I believe in hearts to see. Through a thousand autumn leaves, oh, how many stories and me's, they all seem to struggle from the same like we. Ooh, honey, I believe in your heart to see.
Wahlberliner Musikerin Kota Nouta haben Sie hier gehört mit Autumn Leaves, Herbstblätter. Also bis die Blätter wieder fallen, ist dann aber doch noch ein bisschen hin. Heute ist der 3. Juni, wollen wir doch mal festhalten. 6.19 Uhr.
Radio 3. Der Stichtag.
Und damit ist heute der 100. Geburtstag eines Schauspielers, der den allermeisten vor allem in einer Rolle unvergessen geblieben ist. Und da trägt er Frauenkleider, Tony Curtis. Seine Karriere allerdings hatte mal begonnen, weil der Mann so irre gut aussah, wie Lutz Hanker hier berichtet.
Die erste Rolle ist so winzig, da taucht sein Name nicht mal im Abspann auf. Aber es kommt bergeweise Fanpost. Wer ist dieser absurd gut aussehende junge Mann, der so verführerisch mit Yvonne De Carlo über die Leinwand tanzt?
Mein erster Job in Hollywood war, Touristen durch die Universal Studios zu kutschieren. Und nur weil so viele Mädchen hinter mir her waren, durfte ich da als Schauspieler anfangen. Für $60 die Woche.
Tony Curtis wird zum Zugpferd der Universal Studios. Typ Verführer, smart, cool, elegant. Aber er kann auch fiese Rollen. 1957 glänzt er als zynischer Presseagent in Sweet Smell of Success.
I don't want tips from the kitty. I'm in the big game with the big players. From now on, the best of everything is good enough for me.
Und wird ein Jahr später an der Seite von Sidney Poitier im Ausbrecherdrama Flucht in Ketten für einen Oscar nominiert.
Even them swamp animals.
Even that weasel.
You calling me a weasel?
No, I'm calling you a white man.
Den Oscar bekommt Tony Curtis zwar nicht, dafür einen Anruf von Starregisseur Billy Wilder, ob er nicht Lust habe, in seinem nächsten Film mitzumachen, einer wirklich haarsträubenden Geschichte.
Hello, Mr. Polyakov. I understand you're looking for a couple of girl musicians. Mm-hmm.
Zwei arbeitslose Musiker fliehen in Frauenfummel mit einer Damen-Jazz-Kapelle vor der Chicagoer Mafia nach Florida. 100 Komödie und ein Glücksfall für Tony Curtis, denn er spielt einen tollpatschigen Millionär, der sich von Marilyn Monroe bezirzen lässt.
That's my hobby.
You collect shells?
Yes, so did my father and my grandfather. You might say we had a passion for shells. That's why we named the oil company after it.
Shell oil?
Please, no names.
Da klingt er ganz wie sein großes Vorbild Cary Grant, mit dem er kurze Zeit später in einem pinkfarbenen U-Boot in See sticht. In Blake Edwards umwerfender Kriegspersiflage Unternehmen Petticoats.
If you didn't travel in pairs, you just didn't travel. Why don't you make out your shopping list, sir, and I'll see what's left at the market.
Now, you're not a volunteering type. What's your angle?
Well, let's just say I'm an optimist.
Als ein Stern sinkt und die guten Rollen ausbleiben, erfindet sich Tony Curtis nochmal neu und wird Anfang der 70er Jahre an der Seite von Roger Moore zum bestbezahlten Fernsehstar der Welt.
Ich bin Danny Wilde, habe meine eigenen wilden Probleme in London und nach einem gepflegten Lunch, den du jetzt bezahlen wirst, mache ich hier den großen Hoppelmann, miet mir eine Maschine und wenn es keine gibt, greife ich auf meine eigenen
Zweifel. Bist du jetzt fertig?
Ja, aber nur mit den Nerven.
Die ZDF-Serie Die Zwei hat bis heute Kultstatus. Vor allem wegen der schnoddrigen Blödeleien seiner Synchronstimme, Rainer Brandt. Im wahren Leben des Arbeiterjungen aus der Bronx ist wenig Platz für Leichtigkeit. Jugendgewalt, Antisemitismus, die Schläge seiner schizophrenen Mutter, Alkohol, Drogen, mehrere gescheiterte Ehen und das Gefühl, wie er sagt, als Vater versagt zu haben. Im Alter wird die bildende Kunst sein therapeutischer Ausgleich. Er malt, baut Collagekästen und schafft es mit seinen Timeboxes sogar ins Museum of Modern Art in New York. Tony Curtis stirbt 2010 im Alter von 85 Jahren. Geboren wurde der letzte Lebemann des alten Hollywood am 3. Juni 1925, heute vor 100 Jahren.
Und das war Lutz Hanker über Tony Curtis im Stichtag heute. Einer mehr, den Sie jederzeit nachhören können, wenn Sie mögen, in der ARD Audiothek. Da finden Sie auch die anderen. Erlend Öye, das ist eine Hälfte des norwegischen Duos Kings of Convenience und Sänger der Berliner Band The Whitest Boy Alive. Und wenn er gerade mal nicht Teil einer Band ist, dann tritt er solo auf mit elektronischer Musik. Hier zusammen mit der norwegischen Band Røyksopp.
It's only been a week. The rush of being home and rapid fading. Failing to recall. What I was missing all that time in England has sent me aimlessly on foot or by the help of transportation to knock on windows where a friend no longer live I had forgotten.
Sind die Curly Strings, also die gelockten Saiten, und sie spielen auch Saiteninstrumente und Locken haben, naja, fast alle dieser Band. 6.30 Uhr ist es.
Radio 3, Kultur kompakt.
Mit Frauke Thiele. Guten Morgen, Frauke.
Morgen, Anja.
Gestern war Einstand für die Berliner Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses und da hat sie ihre erste Rede gehalten.
Ja, und wie das bei Antrittsreden so ist, blieb das meist eher unkonkret und absichtsvoll. Ein klares Bekenntnis zur Kultur natürlich und auch ein Bekenntnis dazu, die freie Szene in der finanziell schwierigen Lage nicht weiter zu schwächen.
Die freie Szene ist ein Nukleus für Innovation. Das soll und das muss so bleiben.
Ja, Vertreter der freien Szene haben auch zugehört und Daniel Wesner, der kulturpolitische Sprecher der Grünen, der hat gestern allerdings ein klares Nein zu weiteren Einsparungen in der Kultur vermisst, die Sarah Wedel-Wilson zuvor durchaus formuliert. Dieses Nein hatte sie vorher durchaus formuliert eben immer wieder.
Ihre wichtigste Aussage war, wenn man so will, eine Kampfansage. Kampfansage an den eigenen Senat und die eigene Koalition, die lautet: Mit dem vom Senat und der Koalition beschlossenen Eckzahlen, mit den Kürzungsvorgaben für den kommenden Doppelhaushalt lässt sich das, was wir gemeinsam kulturpolitisch wollen, nicht umsetzen.
Also mehr Kampfansage und mehr Konkretes gewünscht von der neuen Berliner Kultursenatorin.
Ja, aber es war eben eine Antrittsrede, ne? Und wir werden hören, was sie heute Morgen dazu sagt. Kurz nach 7 spreche ich hier mit ihr auf Radio 3 mit Sarah Wedel-Wilson. Wir schauen nach Polen. Das ist natürlich auch weiterhin heute Morgen Thema bei uns. Polen hat ja am Wochenende einen neuen Präsidenten gewählt. Und zwar den nationalkonservativen Karol Nawrocki mit knapp 51%. Das war ja wirklich eine hauchdünne Mehrheit. Der Parteilose, ja, Nawrocki wurde von der Peace-Partei ins Rennen geschickt. Der ist aber ein Newcomer in der polnischen Politik.
Ja, derzeit ist er noch als Historiker Leiter des Instituts für Nationales Gedenken, einer Behörde zur Aufarbeitung der kommunistischen und der Nazi-Verbrechen. Vorher war schon Direktor des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Und gestern hat uns auf Radio 3 die Leiterin des Deutschen Historischen Instituts in Warschau, Magdalena Sariusz-Wolska, erläutert, für welche Art Geschichtsverständnis der neue polnische Präsident steht.
Ja, vor allem für ein sehr nationales. Und eins, das alle möglichen anderen Akteure aus dieser nationalen Gemeinschaft ausschließt. Also in diesem Geschichtsbild gehören zu polnischen Geschichte ausschließlich ethnische Polen und polnische Katholiken. Und das entspricht schon mal gar nicht der polnischen historischen Realität, weil Polen bis zu Ende des Zweiten Weltkriegs ein multiethnischer und multireligiöser Staat war.
Also Nawrocki hat seine Funktion zu nationaler Propaganda genutzt, so war ihre Aussage. Was das jetzt für im Sinne europäischer gemeinschaftlicher Werte bedeutet, auch für das Zusammenspiel mit der Regierung Donald Tusk, das wird sich zeigen.
Und genau darum geht es bei uns auch heute um kurz nach 8 in der Frage des Tages. Bleibt Polen ein verlässlicher Partner in Europa, auch und vor allem ja in der Sicherheitspolitik? Das besprechen wir um kurz nach 8 hier heute Morgen. Du hast noch einen Tipp für uns, Frauke, und zwar die offizielle Eröffnung des Berliner Poesiefestivals heute Abend.
Ja, dem Festival war ja in diesem Jahr erstmals eine Art Vorprogramm vorausgegangen. Heute Abend aber geht es wirklich offiziell los, und zwar mit der 10. Rede zur Poesie. Die hält in diesem Jahr die US-amerikanische Dichterin Claudine Rankine. Sie ist die Gründerin des Racial Imaginary Institutes, TRII. Sprache müsse Zeugnis ablegen über das Geschehene und so zum Akt des Widerstands gegen die Verdrängung und Normalisierung von Gewalt werden. So ist ihre künstlerische Überzeugung, die von Claudine Rankine, ein Zitat, "To speak what we see should be the last we can do." Also heute Abend ihre Rede zur Poesie, zur Eröffnung des Poesiefestivals.
Das ist auch was Großes,
ja,
eine
genau.
Rede zur Poesie.
Writing as Seeing. Die Einführung übernimmt übrigens die Publizistin Caroline Empe. Es wird sicher ein sehr, sehr spannender Abend. Mhm. Es gibt noch Tickets, 12 €, ermäßigt 9 €, ist im Saal der Akademie der Künste im Hanseatenweg.
Genau, beim Auftakt zum Berliner Poesiefestival nach dem Vorglühen geht es jetzt richtig los. Und Frau Gethiele ist jetzt schon richtig drin und kommt in einer Stunde wieder her.
Danke.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Er ist hoch, groß, lang. Wie lang genau? Fragen Sie nicht nach Sonnenschein. Obendrein ist er breit. Wie breit? Breit halt. Aber das ist noch nicht alles. Er kann auch lang und breit. In seiner Sendung Thaddäus – Lang und breit. Jörg Thaddäus, unser XXL-Mann fürs gründliche Fragen, macht wieder allerbeste Figur. Er will es intensiv und unterhaltsam auch. Er nimmt sich Zeit. Für einen Gast aus Wissenschaft, Kultur, Gesellschaft oder Politik. Ihn interessieren Menschen, Themen, Meinungsbildung und Ideen. Thaddäus, lang und breit. Die Gesprächsreihe. Heute um 19 Uhr auf Radio 3. Wie es euch gefällt.
If you look real high, you just might find sitting in the stars, glistening, glistening, waiting for the band to come. Just waiting for the band to come. Oh, I wonder.
Searching for a religious fire now. It's grinding like gnashing teeth. Bombing, I'm mixing up the hell to come. Just mixing up the hell to come. It's mixing up to swallow me whole. It's mixing up to swallow me whole. It's mixing up to swallow my soul. Mixing up to swallow me whole.
Diese Band kommt aus den USA, ist eine Indie-Pop-Band und nennt sich Portugal The Man. Naja, 6.38 Uhr ist es. Die hier kommt aus Australien, die Jazzsängerin Sarah McKenzie, und singt hier Mean What You Say. Allerdings hat die auch mal ein paar Jahre in Paris gelebt.
Say what you mean what you say, then we can have a good time. Yes, my dear, say what you mean what you say, then we can have a good time. Communicate the cause concisely, focus on the point precisely, get it straight but say it nicely, so we can begin once more. Oh, say what you mean what you say, then we can have a good time. Yes, my dear, say what you mean what you say, then we can have a good time. Now call me in a matter-of-factly, tell me what you need exactly. Best to summarize compactly, so we can begin once more. Oh, say what you mean what you say, then we can have a good time. Yes, my dears, mean what you say, say what you mean, then we can have a good time. Tell me what you need exactly. Best to summarize compactly, so we can begin once more. Oh, say what you mean what you say, then we can have a good time. Yes, my dear, mean what you say, say what you mean, then we can have a good time. Ba-ba-da-ba-dee-ba-dee-dum, 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 ba-ba-da-ba-dee-ba-dee-dum.
Sarah McKenzie mit Mean What You Say auf Radio 3 um 6.41 Uhr. Und jetzt schauen wir hier in den Walzerhimmel im wahrsten Sinne des Wortes. Zum 200. Geburtstag des Wiener Walzerkönigs Johann Strauss hat die Europäische Weltraumagentur ESA nämlich am Wochenende den Donauwalzer tatsächlich ins All geschickt. Wie das funktioniert, erzählt Ihnen jetzt Silke Hane.
Zum Walzer an der schönen blauen Donau von Johann Strauss Sohn schweben normalerweise Tanzpaare übers Parkett. Seit dem Wochenende schwebt der Walzer nun selbst, und zwar durchs Weltall. Digitalisiert als elektromagnetische Welle. Am späten Samstagabend wurde er von den Wiener Symphonikern eigens eingespielt für eine extraterrestrische Radioshow, sozusagen. Wie aber kommt man auf die Idee, einen Walzer in den Weltraum zu schicken? im Wiener Stadtmarketing natürlich, dessen Chef Norbert Kettner erzählt.
Am Beginn stand natürlich der 200. Geburtstag von Johann Strauss Sohn, den wir auch entsprechend feiern wollen in Wien. Und relativ bald kamen wir auf die Dimension, dass eben der Donauwalzer die inoffizielle und mittlerweile auch offizielle Hymne des Weltalls ist.
Zumindest für Fans des amerikanischen Regisseurs Stanley Kubrick. Der nämlich verwendete den Donauwalzer 1968 im Film 2001 Odyssee im Weltraum. Da schweben zum Blue Danube Waltz Raumschiffe und Weltraumstationen durchs All. Dennoch hat der Walzer es 1977 nicht auf die goldenen Schallplatten der Voyager-Raumsonden geschafft, die mit Informationen über die Menschheit in die unendlichen Weiten geschickt wurden. Ein historischer Fehler, ist Norbert Kettner vom Wien-Tourismus überzeugt.
Das wollen wir doch irgendwie korrigieren und haben zwei Partner gefragt, wer die interessiert daran. Und das waren die European Space Agency und die Wiener Symphoniker. Und beide waren sehr schnell bei dieser verrückten Idee dabei.
Für die Wiener Symphoniker war die Zusage quasi eine Selbstverständlichkeit. Der Donauwalzer und die Symphoniker gehören fest zusammen, betont Tim Doktor, der den Orchesterbetrieb leitet.
Wenn es darum geht, wer kann den Donauwalzer auch mit am besten spielen, dann kommen wir da auch definitiv ins Spiel.
Das Stück bildet den Abschluss jedes Neujahrskonzerts der Symphoniker und wird auch sonst nicht gerade selten von dem Orchester aufgeführt. Trotzdem. Eine Aufführung fürs All sei auch für die Profimusiker etwas Besonderes und durchaus auch aus musikalischer Sicht passend.
Weil er dieses in der Schwebe, dieses Hängende auch hat, was für alle Walzer, gerade Wiener Walzer eben typisch ist und toll ist. Und der Donauwalzer, der schafft dieses elegante, fast schon balletthafte, tänzerische und deswegen passt er auch so gut ins Weltraum.
Wo zumindest in unserer näheren Umgebung keine Wesen mit Empfangsgeräten auf irdische Musik warten dürften. Doch die elektromagnetische Welle, in die der Donauwalzer zum Versand umgewandelt wurde, trifft im All nicht auf nennenswerte Widerstände und fliegt daher immer weiter, auch in unerforschte Teile des Universums, erklärt Josef Aschbacher, Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur ESA.
Die wird weitergestrahlt in die Unendlichkeit, natürlich mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, die wird ja ewig im Weltraum sein, sollte es irgendwo Aliens geben. Und die sie zufällig auffangen, dann würden die den Donauwalzer aus Wien hören.
Vorausgesetzt natürlich, sie haben die Technik, um die elektromagnetische Welle wieder in Schall umzuwandeln oder was auch immer Aliens hören können.
Silke Hane war das über den Donauwalzer im Weltall, ob mit oder ohne Aliens. Wenn Sie jetzt hier auf dem Boden Lust auf noch mehr Donauwalzer haben, bekommen Sie gerne, wenn Sie wollen, bei uns auf radio3.de. Da finden Sie nämlich einen Klassik-Split von meiner Kollegin Caroline Pierich zum Donauwalzer. Da erklärt sie Ihnen noch ganz viel darum herum. 6.45 Uhr ist es. Der Amerikaner Gary Burton, den hören Sie jetzt, der ist ein schon zu Lebzeiten legendärer Vibraphonist. Vibraphon hat er sich selbst beigebracht, dabei die Technik mit vier Schlägeln entwickelt. In den 70ern und 80ern ist er vor allem mit seinem Quintett aufgetreten. Das wurde damals zu einer Talentschmiede für tolle Musiker, also wirklich tolle Musiker, zum Beispiel den Gitarristen Pat Metheny. Und auch der Pianist Mitchell Foreman war dabei. Mitchell Foreman, damals einer der Keyboarder in der Szene. In Gary Burtons Quintett war er ein ganz wichtiger harmonischer und melodischer Impulsgeber, der mit eigenen Stücken den modernen Sound der Band maßgeblich mitgeprägt hat, mit diesem hier zum Beispiel Reunion. Thank you. Reunion heißt dieser Titel hier mit dem Gary Burton Quintett, mit Gary Burton selbst natürlich am Vibraphon, Pat Metheny Gitarre und Mitchell Forman am Klavier. Und der Mitchell Forman, der Jazzpianist, der kehrt jetzt am 1. bis 3. Juli dieses Jahr zusammen mit dem Schlagzeuger Wolfgang Hafner ins Berliner A-Train zurück. Das ist eine seltene Reunion ihrer legendären Band Metro, mit dabei Bassist Thomas Stieger. Also Anfang Juli Mitchell Forman in Berlin. 6.51 Uhr ist es jetzt. Hier kommen die Worte für den Tag, für diesen Dienstag, heute wieder mit Pastorin Charlotte Fehmer vom Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden.
Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahre vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei, wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, mitten durch die Stadt. So singt es Max Rabe und ich singe fröhlich mit. Besonders heute, am Welttag des Fahrrads. Fahrradfahren ist für mich mehr als eine umweltfreundliche Art, sich fortzubewegen. Es ist ein Lebensgefühl. Leichtigkeit und Freiheit spüre ich, wenn ich mit meinem Fahrrad durch die Stadt fahre. Dieses Selbstverständnis war nicht immer so, besonders für uns Frauen. In einer Dokumentation nennt man Frauen sogar die Pionierinnen des Fahrrads. Denn Ende des 19. Jahrhunderts wurde die bahnbrechende Erfindung des Fahrrads massentauglich und veränderte grundlegend das Leben der Frauen in der westlichen Welt. 1896 schreibt die amerikanische Frauenrechtlerin Susan B. Anthony: Das Fahrrad hat für die Emanzipation von Frauen mehr getan als irgendetwas sonst auf der Welt. Frauen legten ihr Korsett und die langen Röcke ab, zogen verbotenerweise praktische Hosen an und ließen das Hausfrauendasein hinter sich, den Widerständen der Gesellschaft zum Trotz. Das Fahrrad bot den Frauen neue Freiheiten, allein unterwegs zu sein, sich von der Kleiderordnung und sozialen Bürden loszusagen. So bewegten sie sich raus, raus aus dem Raum, der für sie innerhalb des Patriarchats vorgesehen war, und kämpften radelnd auch für das allgemeine Frauenwahlrecht. Die Fahrradpionierin Amelie Rother wurde in Berlin von Hunderten von Menschen umlagert, als sie mit ihrer Freundin durch die Stadt radelte. Ich bewundere diese mutigen Frauen von damals. Und ich denke an sie heute, am Welttag des Fahrrads, wenn ich durch die Stadt radle und die Freiheit auf zwei Rädern so richtig genieße. Und wieder mit Max Rabe summe: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht.
Ja, und das waren die Worte für den Tag von Pastorin Charlotte Fehmer aus Berlin von der evangelischen Kirche, heute vom Fahrrad aus. Das hier ist Michael Kiwanuka, britischer Soulmusiker, der singt hier von der Liebe. Don't pretend I won't let you down. Silence tends to hang the news now. All my days are Michael Kiwanuka mit Live for Your Love. Gestern noch im Berliner Kulturausschuss, da hat sie ihre Antrittsrede gehalten. Heute Morgen schon bei uns auf Radio 3 zu Gast die neue Berliner Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson. Ist nicht der leichteste Job in Zeiten des strengen Sparzwangs, was sie so vorhat. Darüber spreche ich gleich mit ihr, freue ich mich drauf. Sarah Wedel-Wilson ist gleich bei mir im Studio um kurz nach 7. Und das hier ist Marina Baranova mit einem eigenen Stück. Juliana.
Von Bach. Den trifft das brasilianische Orchestra Johann Sebastian Rio spielend. Es führt ja nicht grundlos den Johann Sebastian im Namen. Nun kommt das Kammerorchester zu den brandenburgischen Sommerkonzerten. Und zwar dorthin, wo Sommer hoch 3 herrscht, in der Tropenhalle Biosphäre Potsdam. Und noch einer ist mit von der Brandenburg-Partie, der Geiger Linus Roth. Roth ist ein Freund des brasilianischen Barockorchesters und zusammen kombinieren sie Werke Johann Sebastian Bachs mit südamerikanischen Klassikern von Antonio Carlos Jobim, Alberto Ginastera und Heitor Villa-Lobos. Felipe Praceres dirigiert die wunderbare Melange. Samba Bach am Samstag in der Biosphäre Potsdam. Radio 3, wie es euch gefällt. 7 Uhr.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Union will weiter Migranten an den Grenzen pauschal zurückweisen lassen. Das anderslautende Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts sei nur eine Einzelfallentscheidung gewesen, sagten Innenminister Dobrindt und Kanzleramtschef Frey. Das Gericht hatte 3 Somaliern Recht gegeben, die an der Grenze zurückgewiesen wurden. Laut dem Urteil muss aber erst geklärt werden, wo in der EU sie Anspruch auf Asyl haben. Oppositionsvertreter sprechen von einer Niederlage für die Regierung. Aus dem Hauptstadtstudio Gabor Hallas.
Kanzler Merz und Innenminister Dobrindt seien am Ende, so sieht es die grüne Fraktionschefin Britta Hasselmann. Sie sprach von einem nationalen Alleingang. Die Zurückweisung seien allen Bedenken und Einwänden zum Trotz angeordnet worden. Kritik kommt auch aus der SPD. Bundestagsabgeordneter Stegner sprach im Spiegel von einer flotten Zurückweisungsrhetorik der CSU im Wahlkampf. Diese stehe nun vor einem Praxistest, der werde für Innenminister Dobrindt möglicherweise nicht ohne Schrammen abgehen.
Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk die Vertrauensfrage stellen. Tusk sagte am Abend, damit seine Dreierkoalition ihre Arbeit fortsetzen könne, müsse sie geschlossen sein. Dafür sei die Vertrauensabstimmung ein erster Test. Tusk betonte zugleich, die Regierung wolle mit dem neuen Präsidenten zusammenarbeiten, wo dies nötig und möglich sei. In Polen hat der Präsident Einfluss auf die Außenpolitik und kann Gesetze mit seinem Veto stoppen. Das hat der bisherige Amtsinhaber Duda getan und damit Reformpläne von Tusks Mitte-Links-Koalition blockiert. Beobachter erwarten, dass Nawrocki ebenso verfährt. Er steht wie Duda der rechtsnationalistischen PiS nahe. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle hat die Millioneninvestition des Softwareunternehmers Hasso Plattner in den Universitätsstandort Potsdam gelobt. Unter anderem soll in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg ein neuer Campus für bis zu 6.000 Studierende entstehen. Das haben die Landesregierung und Plattner gestern mitgeteilt. Schüle sagte RBB 24 Brandenburg aktuell, digitale Souveränität sei nicht mehr nur ein Wort für politische Sonntagsreden, sondern entscheide darüber, wie Zukunftsfragen angegangen werden.
Gesundheitsversorgung, Klimawandel, Cybersecurity, künstliche Intelligenz.